Wir gehen einfach heute wieder eine Runde weiter, Geschichte von Mose. Und das Volk Israel ist etwa 2 Monate unterwegs. Noch nicht so lange. Wir wissen ja, wie lange sie unterwegs ist, schlussendlich, oder? Den meisten von uns. Und sie sind etwa 2 Monate unterwegs. Und jetzt kommen sie zuerst mal auf eine Reise an einen Ort, wo sie längere Zeit einfach werden bleiben. Längere Zeit, fast ein Jahr. Und zwar kommen sie jetzt zuerst mal auf ihre Reise Berg Sinai. Und dort, ganz am Anfang von dieser Zeit, will der Herr seinem Volk etwas weitergeben, was ihm relativ wichtig ist. Und wir kommen heute zu den 10 Geboten. Ich werde heute mehr das Drum und Drama ein bisschen anschauen, wie der Herr das aufgesetzt hat, um den Leuten die 10 Gebote weiterzugeben. Und was sein Herz dahinter ist. Weil, ich merke, die 10 Gebote, das ist so im Normal für die ultimative Form, für die Leute zu sagen, das sind Gesetz und Ordnung und die Bibel ist nur das, oder? Wir reden hier von 13, 14 Versen in, ich weiß nicht, wie manches 100'000, oder? Und dann sagen, okay, das ist die Aussage von der Bibel und der Herr ist einfach auch Gott, der ständig nur Ordnungen will, ist doch relativ kurz gegriffen. Und gleich denke ich, ist es nicht etwas, was uns unbekannt vorkommt. Ich frage mich manchmal auch, wie fest dass wir manchmal einfach so denken. Und ich denke, ich werde heute bewusst ein Stückchen Perspektive zu diesen 10 Geboten ein bisschen anschauen mit euch. Und Gebote schauen wir dann auch an, denke ich, wenn wir dazu kommen, sonst machen wir eben das nächstes Mal. Das Volk Israel ist unterwegs, hat schon ein paar interessante Sachen erlebt, hat sehr viel erlebt, wie der Herr zu ihnen steht. Die ganze Vorbereitung vor dem Auszug, der ganze Auszug selber, die ganzen Sachen, die sie schon erlebt haben mit Versorgung, mit Wasser und Fleisch und weiss nicht was allem, und Manna und dem Sieg, den sie hatten über einen Amalek. Da ist der Herr schon sehr, sehr manchmal mit einem ganz, ganz nach unterwegs gewesen. Und jetzt sind sie 2 Monate unterwegs und kommen jetzt eben am ersten Tag vom 3. Monat in die Wüste Sinai und sind dort nachher gegenüber dem Berg, wo der Herr als Ort braucht, wo er wirklich sein Volk instruiert. Wo er sein Volk lehrt und seinem Volk die Ordnungen gibt. Weil vom 2. Mose 19 bis zum 4. Mose 11, also ist ein Riesenabschnitt, ist alles dort im Berg Sinai. Das heisst, alles, was dort zu Schinnen kommt, ist das, was in dem knappen Jahr passiert ist. Und das ist extrem viel Instruktion, extrem viel Anweisungen und extrem viel Hilfestellungen, damit sie wissen, wie sie das Leben sollen leben. Weil vorher, in dem Sinn, hat es ja gar nie wirklich eine Instruktion gegeben. Es hat gar nie eine Anleitung gegeben, wie man in welchen Situationen soll umgehen, wie man welche Situationen soll handhaben und welche Ordnung und welche Gesetze dem Herr wichtig sind. Und wir werden garantiert nicht ausführlichstens über die etwa 50 Kapitel, wo wir davon reden, oder 60 sogar fast, immer wieder reden, weil es ist wirklich sehr, sehr detailliert. Und einiges hat sich erfüllt, durch das, was Jesus gemacht hat. Und durch das ist einiges schon noch einfacher geworden für uns. Weil wenn ich dann schlussendlich schaue, was alles in den Instruktionen in diesen 11 Monaten drin ist, muss ich sagen, das ist ein Haufen Arbeit, wenn man das richtig machen will. Zum Glück ist der Herr gekommen und hat den Weg auf das. Sonst, ja, die danach gekommen wären vom Levi, hätten brutal viel zu tun. Oder? Ständig opfern für diese und einen und jenen. Oder? Okay. 2. Mose 19, Vers 1 heisst: Am ersten Tag des 3. Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai, sorry, und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Das heisst, das ganze Volk ist dort hergekommen und hat sich gelagert auf dem Mauer, oder? Und dann kommt eine von diesen Situationen, wo dann x-mal wieder passiert, dass der Mose auf den Berg aufsteigt. Der Mose ist manchmal auf den Berg aufgestiegen in den nächsten 12 Monaten. Oder? Und ist viel auf dem Berg oben gewesen. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Haus Israel und Jakob verkündigen. Und der Herr fährt jetzt auf eine Grundlage legen, um nachher dem Volk Gottes die 10 Gebote zu verkündigen. Und für mich ist das fast das Wichtigste, dass wir wissen, was für eine Grundlage der Herr für die 10 Gebote legt. Oder? Und hier sagt er nachher Vers 4 bis 6, wenn wir ein paar andere Abschnitte auch noch lesen, die das auch noch weiter beschreiben. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlersflügen und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nur meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königsreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Ich habe das und das gemacht für euch. Ich habe euch aus Ägypten geführt. Und ich habe euch auf Adlersflügel gedreht und alles durchgebracht. Oder? Und wenn ihr jetzt auf das hört, muss ich sagen, wenn ihr jetzt auf das hört, dann will ich euch zu meinem Volk machen. Zu meinem Eigentum. Weil alles gehört mir und ihr sollt mir ein Volk sein auf dieser Welt, wo ich euch rausheben will. Vor allen anderen. Oder? Und ihr sollt ein Königreich sein und ein Priestertum. Ein heiliges Volk. Und wenn wir uns ein bisschen vergegenwärtigen, wie der Herr schon funktioniert hat und was er alles gemacht hat, dass er dann sagt, lass, ich will euch zu meinem Volk machen. Und offensichtlich ist es ein Gott, wo andere gehört haben davon. Oder? Der Jethro hat ganz klar irgendwo weit weg gehört, was der Herr alles gemacht hat. Und die Völker drumherum und die Nationen haben gehört, was es für ein Gott ist. Oder? Und er sagt dann zu diesen Leuten, ich will euch zu meinem Volk machen. Die sollt mein Königreich, mein Priestertum sein. Oder? Ein heiliges Volk. Oder? Ein weiterer Vers, 2. Mose 20, ganz am Anfang, wo er dann redet zum Volk, wo sie es hören. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Oder? Ich bin der Gott, der dich rausgeführt hat. Und darum gebe ich dir das. Oder? Die 10 Gebote werden ja wiederholt. Im 5. Mose, noch einmal. Und dort hat es noch ein paar andere, weitere interessante Bibelstellen, die für mich auch zu den Grundlagen gehören, die er hier dann beschreibt von dem her. Oder? Das ist das, was er vorher gesagt hat. Und nachdem, dass er die 10 Gebote verkündigt hat, sagt er dann zum Mose, noch Folgendes, oder? Man konnte das Volk Israel ist natürlich wirklich ein Stückchen in Stress gekommen und hat Angst bekommen, wo sie daher gehört haben, reden und gesehen, was passiert mit dem Berg in dem Sinn, oder auf dem Berg, mit dem Berg selber ist ja nichts passiert, aber auf dem Berg, oder? Und haben dann den Mose gebeten, dass er für sie redet, oder? Und der Herr antwortet nachher zu Mose, der schlussendlich sagt, als aber der Herr eure Worte hörte, die ihr mir zu mir redetet, sprach er zu mir, ich habe gehört die Worte dieses Volks, die sie mit dir geredet haben. Es ist alles gut, was sie geredet haben. Und jetzt die nächsten 5 Verse sind für mich so Herzversen, wo der Herr ausdrückt, was kann passieren, wenn wir eben das, was er sagt, beherzigen, oder? Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten, alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen und ihren Kindern wohlginge ewiglich. Geh hin und sag ihnen, geht heim in eure Zelte. Du aber sollst hier vor mir stehen bleiben, damit ich dir verkündige das ganze Gesetz, die Gebote und Rechte, die du sie lehren sollst, dass sie danach tun in dem Lande, das ich ihnen geben werde, um es einzunehmen. So habt nun Acht, dass ihr tut, wie euch der Herr, euer Gott, geboten hat. Und weicht nicht weder zur Rechten noch zur Linken, sondern wandelt in allen Wegen, die euch der Herr, euer Gott, geboten hat, damit ihr leben könnt und es euch wohlgehe und ihr lange lebt in dem Lande, das ihr einnehmen werdet. Damit, oder? Damit, das ist Grundlage, die Gebote sind Grundlage, damit ihr leben könnt und es euch wohlgehe und ihr lange lebt in dem Land, das ihr einnehmen werdet. Das ist die Verheißung, oder? Sie können leben. Die Gebote, die sie zum Leben denkt. Nicht für irgendetwas, sondern die sie zum Leben denkt. Darum gebe ich die. Nicht nur zum Leben, sondern dass es euch auch noch gut geht. Dass es euch wohler geht, oder? Und dass ihr nur ein bisschen lebt, sondern dass ihr lang lebt, oder? Und dass ihr das Land könnt einnehmen. Wenn ihr meine Gebote haltet, die Ordnung, die ich euch gebe, dann werdet ihr leben. Es wird nicht gut gehen. Ihr werdet sogar lang leben und ihr werdet das Land einnehmen. Und das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage von diesen 10 Geboten. Die Verheißung, die damit verknüpft ist. Und auf der anderen Seite die Zusage, aufgrund von dem, was er schon gemacht hat, wer er ist und was er wird machen. Dass er es schon rausgeführt hat, oder? Und darum sagt er, darum gebe ich euch die Gebote und die Rechte. Nicht einfach, weil ich einer bin, der so ein paar Ordnungen will irgendwo notieren und nicht das Gefühl hat, das ist eine grosse Hilfe, sondern weil er will, dass wir leben können. Und nicht nur ein bisschen leben können, sondern eben gut leben können. Und darum gibt er die Ordnungen. Darum tut er das darlegen und sagt, das ist meine Grundlage, für dass ich euch die 10 Gebote kundtun will. Und mit euch absolut entscheidend, dass wir, wenn wir etwas, was wir aus dem Wort Gottes hören, wissen, auf was für eine Grundlage das passiert ist. Oder? Wenn wir echt die 10 Gebote lesen, so, dann muss ich sagen, sie machen absolut Sinn. Oder? Aber sie machen mehr als nur Sinn. Es sind 10 Gebote, die absolut zum Leben gedacht sind. Damit kleine und grosse Menschen können leben können. Und das ist die Grundlage, die er darlegt. Oder? Und ich wünsche mir, dass wenn wir von jetzt an die 10 Gebote denken, dass wir immer daran denken, auf was der Herr sich abgestellt hat. Und zwar auf das. Oder? Damit wir leben können. Damit er einmal mehr bestätigen kann, dass er in die Freiheit führt. Dass er uns hilft, dass es uns wohler geht. Dass er uns hilft, dass wir sogar ein bisschen älter werden als normal. Und dass wir auch noch das Land einnehmen können, wo der Herr für uns parat hat. Oder? Und das, was er sagt, oder? Und dann geht der Mose runter zum Volk und sagt das, und das Volk reagiert folgendermaßen. Vers 8, Kapitel 19, 2. Mose heißt: Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Ja, wir haben schon ein paar Geschichten, die später kommen, sie angeschaut, oder? Aber die Herzenshaltung dort, die war eigentlich noch gut gewesen, he? Ich glaube, es ist eigentlich die Herzenshaltung, die optimal ist, für dass es eben gut kommt, oder? Und das war die Vorbereitung, oder? Und jetzt, das ist alles innerhalb von Stunden ist das passiert, die Diskussion mit zwischen dem Herr und dem Mose, oder? Und nachher sagt der Herr zu Mose, und das ist für mich wieder etwas Spannendes, weil ich mich gefragt habe, warum braucht er jetzt ein gutes halbes Kapitel, um es vorzubereiten, dass er denen das sagen kann? Jetzt kommt der Herr und sagt dem Mose, los, ich will auf den Berg runterkommen. Das ist ein ganz, ganz spannender Vers, Vers 9. Und der Herr sprach zu Mose: Sieh, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Ja, dann hast du gelesen, das ist für mich ein wahnsinniger Vers. Du hast zwar nicht schwarz angemalt, wie manche andere gerade in einem Kapitel. Und gleich ist es für mich zu einem Schlüsselvers geworden. Der Herr sagt hier zu Mose: Ich habe dir den Auftrag auf das Volk und jetzt komme ich zu dir runter. Jetzt komme ich zu dir. So, dass das ganze Volk sieht, dass ich komme. Und so, dass das ganze Volk hört, was ich mit dir rede. Dass sie dir glauben. Und ich merke für mich ist das die Unterstützung schlechthin. Es gibt keine bessere, keine stärkere und keine hilfreichere als die, wenn der Herr sagt, ich komme zu dir. Und ich stehe zu dir und ich rede mit dir, damit deine Leute dir hören. Oder? Und wenn das ist, dann kann noch so manche Mensch irgendetwas erzählen. Wenn der Herr herabkommt und redet und sagt, ich stehe zu dir, dann ist das der Rückhalt schlechthin. Und ich habe gemerkt, wie ein wahnsinniger Rückhalt hier der Herr Mose gibt. Er sagt, los, ich komme zu dir auf den Berg, ich rede mit dir und alle werden zulassen. Sie werden hören, dass ich mit dir rede. Und es wird niemand sagen können, ich habe es nicht gehört. Oder ich habe es nicht gesehen. Oder? Und das ist, was ihm sagt, ich werde kommen. Und jetzt, damit ich kommen kann, muss ich Vorbereitungen treffen. Und jetzt Vers 10. Und der Herr sprach zu Mose, geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit sind für den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai und zieh eine Grenze um das Volk und spricht zu ihm, hütet euch auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren, denn wenn den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll gesteinigt oder erschossen werden. Es sei Tier oder Mensch, sie sollen nicht leben bleiben. Wenn aber das Widerhorn lange tönen wird, dann soll man auf den Berg steigen. Und dann ist der Mose vom Berg abgestiegen und hat genau das den Leuten erklärt und dargelegt, oder? Und hat ihnen gesagt, sie sollen sich heiligen. Sie sollen keine Frau anlängen. Also, in dem Sinne, richtig, Frau anlängen, in dem Sinne, eine andere Art und Weise. Und er sprach, seid bereit für den dritten Tag und keiner rühre eine Frau an. Also der dritte Tag kam und es morgen ward und dann kommt er her. Oder? Jetzt drei Tage, ja für uns zeichen. Der erste soll, der dritte ist er schon gekommen. Das ist also eine interessante Zeitrechnung im Zusammenhang mit Tod und Auferstehung. Am dritten Tag, oder? Und so hat er gesagt, sie sollen sich heiligen und vorbereiten. Und dann sagt er, dann komme ich. Oder? Und dann kommt er her, oder? Da erhob sich ein Donnern und Blitzen, eine dichte Wolke auf den Bergen und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr auf den Berge herabfuhr im Feuer und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaune-Ton ward immer stärker und Mose redete und Gott antwortete ihm laut. Also, wenn ich das vorstelle, das muss absolut unglaublich sein, oder? Da kommt der Herr oben runter und der Berg, wo er drauf runterkommt, der kuddelt einfach mal, oder? Und dann redet der Mose mit ihm und der Herr antwortet ihm laut. Und das Volk dort unten, die haben den Herr nicht gehört reden bis jetzt, das ist mir wichtig. Der Herr hat immer mit Mose geredet. Oder Mose hat nicht zum Volk geredet. Das Volk dort unten wird Zuschauer von diesem Spektakel, wo wirklich der Herr einfach kommt und sich zeigt, oder? Und er, wo er da ist, ruft er ihm wieder und sagt, komm rauf. Und tut neunmal wiederholen, was er sagt, und sagt, schau, dass niemand durchbricht und auf den Berg kommt. Und Ich habe mir Gedanken gemacht, warum das es so ausführlich macht, oder? Und er sagt nachher, oder? Vers 21 folgende: Steig hinab und verwarne das Volk, dass sie nicht durchbrechen zum Herrn, ihn zu sehen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die sonst zum Herrn nahen dürfen, sollen sich heiligen, dass sie der Herr nicht zerschmettere. Mose aber sprach zum Herrn: Das Volk kann nicht auf den Berg steigen, denn du hast uns verwarnt und gesagt, zieh eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Und der Herr sprach zu ihm, geh hin, steig hinab und komm wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, dass sie hinaufsteigen zu dem Herrn, damit ich sie nicht zerschmettere. Ich habe mich schon gefragt, ja, warum macht er so eine Grenze? Oder warum zieht er so eine Linie und sagt, alle die, die ich nicht gerufen habe, wenn sie auf den Berg kommen, werden sterben? Und ich merke, da ist eine ganz, ganz, ganz entscheidende Dynamik und ein entscheidendes Prinzip dahinter. Es ist genau das Gleiche wie beim Baum von der Frucht von der Erkenntnis von Gut und Böse. Es ist noch nicht das Gleiche. Es geht wieder darum, können wir mit dem umgehen oder können wir nicht mit dem umgehen. Und ich glaube, das ist eines der entscheidenden Prinzipien und Dynamiken im Reich Gottes, dass wir müssen lernen, nur so weit zu gehen, wie der Herr sagt, dass wir gehen sollen. Weil wenn wir eben weitergehen, können wir nicht damit umgehen. Warum hat sie der Mose oder Aaron nicht verhodelt? Die hätte sie auch können, oder? Nein. Der Herr hat gewusst, die zwei wissen, wie damit umgehen. Und die können mit meiner Gegenwart und mit meiner Heiligkeit richtig umgehen. Und die anderen können es nicht. Also sollen sie nicht kommen. Weil ich weiss, wenn sie es sehen, gibt es das ultimative Ghetto. Genauso war es mit der Frucht, oder? Genauso ist es gegangen. Was ist passiert? Das ultimative Ghetto, oder? Und wir leiden auch darunter, beziehungsweise, ich sage es jetzt böse, wir leiden zwar darunter, wir hätten es selber auch gemacht, sorry. Ich bilde mir sogar gar nicht ein, dass ich auf die Idee gekommen wäre, einen starken Adam zu sagen, der hat gesagt, nein, oder? Das ist mir ganz wichtig, oder? Und wir leiden selber um unsere falschen Entscheidungen auch immer wieder, das kennen wir, oder? Und ich merke, ich denke, das ist etwas, was der Herr immer und immer wieder zu uns sagt, da in einem ganz grossen Rahmen, aber auch im Kleinen immer wieder. Wenn der Herr Leiter einsetzt, beispielsweise, und ein Leiter zu jemandem sagt, nein, das ist nicht dein Gebiet, dann ist das, wenn der Leiter aufrichtig vor dem Herr steht, der einzige Grund, weil er genau weiss, wie die Person mit dem nicht richtig umgeht. Das ist mir wichtig. Ganz etwas Entscheidendes in diesem Zusammenhang. Und Leute, die dort nachher über das rauszuschalpen, sei es das Spiel, das kann ich easy oder irgendjemand, wenn wir über etwas, wir nennen das eine Kompetenzüberschreitung machen, im Geschäftsbereich, dann wir können mit dem nicht umgehen. Und das ist ja nicht mehr so, oder? Wenn wir Leute lehren oder anleiten, die wir nicht anleiten sollen, das kommt nicht gut. Wenn wir Zeug machen, wo wir nicht dazu berufen sind und die Aufgabe haben dazu, dann kommt es nicht gut. Das geht in die Hose. Und das ist so etwas, was der Herr hier im Volk Israel einmal mehr als Prüfung gibt. Oder? Und es ist hier niemand durchgebrochen, das ist wichtig. Es ist niemand gestorben an diesem Tag. Alle haben sich können zurückhalten, jetzt in diesem Fall, oder? Und das war gut für sie, habe ich das Gefühl. Und ich denke, dass die Vorbereitung, wo ich so das Gefühl habe, die Vorbereitung hat sehr stark damit zu tun, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir immer wissen, welches ist mein Herrschaftsbereich. Was ist mein Kompetenzbereich? Wie weit darf ich gehen? Wie viel Autorität hat mir der Herr gegeben? Und wie viel eben nicht? Und dort, wo ich keine Autorität habe, kann ich mich nie her, dann bleibe ich einfach stehen. Und wenn ich dort Kompetenz überschreite, dann wächst es mehr. Es heisst hier nicht, es wird hier, ein Mose wird nichts passieren. Das ist wichtig, ein Mose wird nichts passieren, wenn irgendjemand die Grenzen überschreitet. Wir haben einmal die Kämpfe angeschaut, ein paar, die sie gemurrt haben, oder? Ein Mose ist nie etwas passiert. Einem Leiter ist nichts passiert, weil seine Schäfchen irgendwo etwas gemacht haben, wo er gesagt hat, sie sollen nicht. Es verwünscht immer die Schäfchen. Wenn der Leiter etwas falsch macht, verwünscht der Leiter schon. Das ist schon klar, das ist ja so. Und wir werden sehr, sehr viel später noch zu so einer Geschichte kommen. Und mich sehr, sehr, sehr nachdenklich stimmt. Immer wieder. Heute Morgen wieder über die nachdenken, da noch nebenbei noch. Dort, wo wir über unseren Einfluss, über unseren Autoritätsbereich rausgehen, laufen wir in den Hammer rein. Und zwar immer. Und das ist etwas, was der Herr hier noch einmal darlegt, bevor er ihnen die Entscheidungen, Ordnungen fürs Leben weitergeben will. Und das ist so die Grundlage, die er ihnen gibt. Oder? Nachher fängt er an zu reden. Und zwar eben so, dass es die Leute hören. Das ganze Volk hat gehört, wo der Herr die 10 Gebote gesagt hat. Das ist mir wichtig, das ist mir auch nicht so speziell aufgefallen, aber dort redet er, oder? Und zwar sehen wir, dass beide Noten nachher, wie das Volk reagiert, wo sie es hören. Nachdem er geredet hat, haben sie echt Stress bekommen und Angst bekommen und haben dann zu Mose, Mose, weißt du was? Wir haben Angst, dass wenn wir unserem Herrn nachher, dass wir werden sterben. Red du mit dem Herrn und sag du uns, was er uns gesagt hat. Und der Herr hat gesagt, es ist in Ordnung so. Wir haben vorhin gelesen, es ist in Ordnung so. Oder? Und der Herr tut nachher hier die 10 Gebote darlegen. Und die 10 Gebote, denke ich, ist ein hochinteressanter Abschnitt. Und hier ist interessant, und Gott redet alle diese Worte. Normalerweise heisst, und der Herr sprach zu Mose. Und hier ist, und Gott redete alle diese Worte. Oder? Ein Unterschied, oder? Und also, der neunte Grund, den wir vorhin gelesen haben, ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus der Knechtschaft geführt hat, aus Ägypten, oder? Und ich habe die 10 Gebote aufgeschrieben, aber ich habe Schwierigkeiten gehabt, 10 Gebote aufzuschreiben. Weil es hat die 12, du sollst, oder du sollst nicht drinnen. Und dann haben wir okay, also. Das heisst jetzt einfach so, oder? Wir können auf zwei Arten und Weise zwei Sachen zusammenfassen, aber ich denke, schlussendlich werden wir die 12 aus Holz anschauen, oder? Machen wir es einfach so. Oder? Und die Reihenfolge hat sicher auch seine Gründe. Ja, auch wichtig. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das erste Gebot. Und es ist ein Gebot, wo ich denke, wo wir uns ganz genau müssen überlegen müssen, inwieweit es für uns immer stimmt. Und ich werde nach jedes Mal, wenn so ein Gebot kommt, herausfordern, wie der dazu steht. Oder? Jesus hat mehrere andere praktische Götter erwähnt. Ihr Bauch ist ihr Gott, hat er gesagt, beispielsweise. Oder? Du kannst nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Als ganz konkrete praktische Beispiel von anderen Göttern, wo nicht ein Götzenbild ist. Und wenn wir dann durch das Alte Testament durchgehen, glaube ich, haben wir x Hunderte von Götzenbildern, die wir sehen, die anderen Völker aufgestellt haben. Und es geht nicht nur um die. Ihr Bauch ist ihr Gott, ihr Verstand ist ihr Gott, ihr Wissen ist ihr Gott, ihr Stolz ist ihr Gott. Und da gibt es einen ganzen Haufen. Das ist genau das Gleiche. Das ist mir wichtig. Das, was wir anbeten, ist das, was unser Gott ist. Auf das, was wir uns fokussieren. Auf das, was wir, an dem, was wir festhalten und das als Wichtigste empfinden. Die Leistung, die Karriere, das Auto, das Haus, die Frau, das Kind. Das sind alles Götter, wenn die uns wichtiger sind, als was der Herr sagt. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Keine, nicht einen. Keine. Und für mich ist das matchentscheidend. Absolut matchentscheidend. Darum fährt er mit dem an. Sobald wir einen anderen Gott haben, ist alles andere, was kommt, möglich. Und ganz wichtig, wenn wir keinen anderen Gott haben, dann werden die nächsten paar viel, 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 viel einfacher sein zu erfüllen. Wirklich viel einfacher. Oder? Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Wenn das Auto dein Gott ist, hast du dein Bild. Wenn ein Haus dein Gott ist, hast du dein Bild. Wenn die Karriere dein Gott ist, hast du dein Bild. Wenn Leistung dein Gott ist, hast du dein Bild. Du hast es automatisch. Du kannst es gar nicht vermeiden. Das heisst, wenn du im ersten Gebot schuldig bist, im zweiten automatisch schuldig. Oder? Weil du das Auto siehst, das Geld, der Bauch. So, da die ersten zwei, von dem her, sie sind wirklich extrem unterstützend, wenn wir uns echt durch fernhalten können. Oder? Das nächste, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Was heisst das? Im Alten Testament war es einfach, die haben ein Bild gemacht, sie sind von dem runtergeknallt, haben Opfer gegeben, weiss nicht was für all das, oder? Ha, jetzt Achtung. Wie viel Opfer gebe ich, für dass ich ein bisschen mehr Geld verdiene? Wie viel Opfer gebe ich, für dass ich mir das und das kann leisten kann? Oder dass ich den und den Ruf habe? Ich merke, der Ruf kann ganz, ganz fest auch ein Götz sein. Dass wir einfach an unserem Ruf arbeiten und schauen, dass unser Ruf stimmt. Oder? Und wir opfern Überzeugungen, die gut sind, für dass unser Ruf nicht verloren geht. Oder? Sei es beim Arbeiten. Wie viele Opfer geben wir für die Arbeit, die nachher die Privatwelt oder die Gemeinde oder was immer darunter leidet? Wie viele Opfer geben wir für die Gemeinde, die dann die Familie darunter leidet? Es gibt auch die frommen Opfer, das ist mir wichtig, oder? Wie viele Opfer geben wir und tun durch das eigentlich den Götz anbeten, oder? Also, ich denke, die Gebote hier, die sind wahnsinnig breit. Das ist nicht einfach so die Holzstatue und fertig. Sondern es geht hier ganz klar, wie viel Opfer gebe ich, für das etwas so aussieht oder so ist, wie ich mir das wünsche. Wo vielleicht gar nichts mit dem zu tun hat, was er will. Dort, wo ich meine Energie reinputtere und arbeite dafür, dass es so wird, wie es soll sein, weil es nicht an meinem eigenen Wesen ist, wo der Herr sagt, schafft dran. Das ist ja wichtig, das ist etwas anderes, oder? Das ist ein Gehorsamsschritt, oder? Und dort denke ich, alles, wo wir wirklich Zeit investieren und wo es wichtig ist, wo wir für andere Sachen stellen, die besser wären, das sind Sachen, die wir anbeten. Anbetung ist nicht einfach Hände aufhauen und Lieder singen. Das ist auch Anbetung und ich wünsche mir, dass es die Anbetung ist, die der Herr verdient hat, oder? Aber Anbetung ist eine Haltung, die in unserem Herz ist, dem gegenüber, wo wir sagen, das ist der Herr, das ist mein Gott, oder? Und wenn ich nicht anbete hier und Lieder singe und etwas anbete, dann bete ich etwas anderes an. Nur schon als kleiner Hinweis, oder? Wenn ich den Herr nicht anbete, dann bete ich etwas anderes an. Weil wir sind alle nicht gottlos. Niemand in dieser Welt ist gottlos. Das ist mir wichtig. Nur nicht überall ist der Gott der richtige Gott. Ganz, ganz entscheidend, oder? Und auf was fokussiere ich meine Energie? Es ist einfach so, der Herr hat gesagt, wenn ihr mir hört und die Gebote haltet, dann werdet ihr leben. Vergesst das nicht. Das ist immer die Grundlage. Für jedes einzelne von diesen Geboten. Und nicht nur ein bisschen, sondern eben lang. Und das Wohlergehen hat für mich ein gutes Leben. Also, wenn es dir wohl geht, dann geht es dir einfach wohl, oder? Und für mich ist Wohlgehen synonym zu, es geht mir gut, oder? Oder? Und der Herr sagt auch nachher zu dem Thema andere Götter anbeten. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern, die mich hassen. Der Nachsatz ist wichtig. Die Leute sagen immer, dritte, vierte Glied, aber der, die mich hassen. Wenn das zweite Glied schon der Herr nicht mehr hasst, hört es auf. Ist mir der wichtig. Ezekiel ist deutlich, wenn er sagt, der Vater trägt seine Schuld und der Sohn trägt seine Schuld. Wenn aber der Sohnemann im Vater seinem Weg läuft, wird die Schuld vom Vater über 3-4 Generationen noch weitergehen. Aber jeder kann die Schuld vom Vater augenblicklich abschneiden, wenn er zum Herr geht. Er muss dem Fluch nicht verfallen sein. Einfach nur so, nicht, dass er denkt, ja, gleich gesagt, mein Vater ist ja weiss nicht, was gesehen hat, meine Mutter. Volle Ausrede. Und jetzt... Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. 3 und 4 gegenüber vielen Tausenden ist doch schon noch so. Natürlich mir auch wichtig, dass wir die Relation richtig haben bei unserem Gott. Aber wie das Volk Israel reagiert und sich fürchtet vor dem Herrn, das ist auch gut. Ich möchte das wirklich sagen, das ist gut. Nicht, dass wir dann in die Hose machen, zu fest, das nicht. Es ist interessant, der Herr sagt ja dann nicht, sondern es ist gut, was sie gesagt haben. Oder? Von dem her ist die Furcht, die sie vor dem Herrn Und sagt, ah, wenn sie mich doch so weiter würden fürchten und mir hören. Oder? Sagt er sogar, denn, eben. Also. Oder? Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird dich nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht, oder? Ja. Es gibt ja viele interessante Fluchworte, oder? Wo der Name vom Herrn drinnen haben, oder? Und, ich glaube, da müssen wir nicht groß etwas sagen. Es gibt ganz grobe, die wortwörtlich Sachen sagen, die dann passieren, im wahrsten Sinne vom Wort natürlich, oder? Und das ist genau so. Und das ist dann tatsächlich so. Die es aussprechen, haben keine Ahnung, was sie aussprechen. Wir müssen nicht, wie sie sich verfluchen, oder? Und der Herr sagt ganz klar, der Herr wird dich nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht, oder? Und, ich glaube, da muss man gar nicht so viel sagen dazu, von dem her. Der Nächste ist der, der mich beschäftigt, schon lange in letzter Zeit. Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten, 6, nicht 5. Und alle deine Werke tun. 6 Tage sollst du arbeiten. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den 7. Tag und heiligte ihn. Ich werde eins über den Sabbat reden. Kommt mir x-mal vor mit zum Teil hochspektakulären Situationen, und ich muss sagen, aber das ist noch ein anderes Mal, das machen wir nicht heute. Das Nächste, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das der Herr dir, dein Gott, geben wird. Das ist auch so ein spannendes Gebot, oder? Vater und Mutter ehren. Es ist interessant, es ist ein Gebot, das wortwörtlich aufgegriffen wird im Neuen Testament. In Epheser 6 wird das wortwörtlich aufgegriffen. Und dort sagt sie ganz simpel, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Schreibt der Paulus der Epheser, oder? Auf das du lange lebst und dir die Wohlgehende, und das hast du nicht mehr, oder? Also, wieder eine unglaubliche Verheißung, wenn du Vater und Mutter ehrst, dann wird es dir gut gehen. Und jetzt, da könnte man natürlich wieder eine riesige Klammer auftun, was heisst Vater und Mutter ehren. Oder? Ich denke, ganz kurz, Vater und Mutter ehren hat für mich mit dem zu tun, dass wir ihnen prinzipiell nie das Recht absprechen, dass sie die sind, die uns das Leben gegeben haben. Oder? Das ist ganz wichtig. Sie sind die, die uns das Leben gegeben haben. Ganz klar. Und dafür sollen wir sie ehren, sollen wir sie achten. Das heisst, wir sollen ihnen mit Anstand und Würde begegnen. Für mich hat Vater und Mutter ehren, aber nicht damit zu tun, dass wir das machen, was sie sagen, wenn wir erwachsen sind. Der Herr sagt ganz klar, wer den Vater und Mutter verlassen. Wenn wir eine gute Beziehung zu Vater und Mutter haben, dann könnten wir den Rat der Fragen von ihnen. Oder? Und das ist natürlich auch eine Art von Ehrerbietung. Oder? Aber es ist natürlich schon so, dass das Vater und Mutter Ehre etwas ist, wo denke ich, eine genauere Definition braucht, damit man das richtig versteht. Oder? Und ich habe das Gefühl, das würde jetzt in diesem Rahmen ein bisschen zu viel Zeit nehmen. Und gleich denke ich, das ist mir wichtig. Sie haben das Leben gegeben. Das haben sie. Ohne sie wären wir nicht. Und das soll man nie absprechen. Und dankbar sein für das. Dass sie uns ins Leben gebracht haben. Das haben sie. Oder? Und dass wir ihnen immer mit Anstand und Würde begegnen. Weil der Herr sagt auch durch Paulus, an Timotheus und anderen, dass man den Leuten mit grauen Haaren und mit der Zeit heiser Eltern alle graue Haare, dass man ein graues Haupt soll ehren. Soll achten und mit Anstand begegnen. Oder? Und das, denke ich, das ist etwas, was für mich ganz klar dazugehört. Oder? Und für alles Gute, was sie uns ins Leben hineingegeben haben, soll man danken. Weil die Eltern haben 100% nicht nur schlecht in unser Leben hineingegeben. Die Eltern haben sogar extrem viel Gutes in unser Leben gegeben. Und ich weiss, meine Eltern haben von ganzem Herzen sich danach gesehnt, dass ich den Herrn kennenlerne. Und dafür bin ich ihnen von ganzem Herzen dankbar. Und das hat auch mit Ehrerbietung ihnen gegenüber zu tun. Oder? Andere Sachen, das ist etwas anderes. Wir haben und wir sollen unseren Leiter haben, die uns vor dem Herrn weiterbringen. Und Jesus war nicht der Schüler von seinen Eltern. Der Paulus war nicht der Schüler von seinen Eltern. Mir ist das wichtig. Und dazu gibt es in den Sprüchen und im Neuen Testament einen Haufen Versen, dass nicht unbedingt die Eltern die sind, die uns als geistliche Lehrer vorausgehen. Wir brauchen da andere Leute, die uns das Leben hineinreden. Das ist wichtig. Das hat aber nichts zu tun mit Nicht-Ehren. Sondern das ist einfach so, wie es gedacht ist. Weil wir wollen schliesslich unseren eigenen Weg gehen. Und wenn wir in den Fußstapfen vom Vater oder von der Mutter laufen, gehen wir nicht unseren eigenen Weg. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir durch das die Eltern nicht ehren. Das ist mir wichtig. Und nachher die in dem Sinn relativ einfache, klare Aussage, du sollst nicht töten oder du sollst nicht morden. Ich glaube, da müssen wir nicht gross etwas dazu sagen, oder? Du sollst nicht Ehe brechen. Da hat Jesus etwas ganz Interessantes dazu gesagt im Neuen Testament. Wer eine andere Frau oder einen anderen Mann anschaut, um sie zu begehren, hat schon die Ehe gebrochen. Okay. Das in sich als Konsequenz ist nicht ganz einfach, dann wieder. Hey, da müssen wir dann schon wieder aufpassen, alle zusammen. Oder? Du sollst nicht stehlen, ist eigentlich auch relativ neulich. Ich glaube, relativ klar, einfach etwas nehmen, was es nicht gehört. Ich frage mich, das ist ein Gedanke, den ich jetzt gerade habe, ganz spontan, inwieweit. Und denke, das wird er auch nicht, das gehört auch dazu, inwieweit können wir Leute Sachen rauben, die nicht materieller Art sind. Und zwar die Achtung, die Würde, der Name, der Ruf, und das gehört auch dazu. Das heisst, wenn wir verunglimpfend über jemand anderes reden und ihm durch das einen Teil von seiner Persönlichkeit nehmen, ist das auch gestohlen. Und ich weiss, der Herr will das nicht. Und ich würde das hier ganz klar mit einschließen. Wenn ich schlecht über jemand anderes herziehe und der durch das seinen Platz verliert, habe ich ihm etwas gestohlen. Und das will der Herr nicht. Das weiss ich, da finden wir genug Beispiele, oder? Und natürlich ist mir wichtig, dass wir auch das richtig verstehen. Er tut hier nicht definieren, materieller Art, sondern du sollst nicht stehlen. Das heisst, du sollst nicht etwas nehmen, das dir nicht gehört. Und dir gehört nicht der Platz, einem anderen etwas zu nehmen von seinem Ruf. Dir gehört nicht der Platz, einem anderen etwas wegzunehmen von seinem Platz. Oder? Das ist mir auch wichtig. Oder? Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Ist wieder eine interessante Formulierung in dem Sinn. Sagt er, du sollst nicht lügen. Ist nicht ganz das Gleiche, oder? Wobei, in dem Zusammenhang gibt es einen einfachen Vers. Eure Jeder sagt ja, ja, nein, nein, alles, was darüber ist, ist vom Übel. So zum Thema wegen dem Lügen. Da hat man dort schon mal den Strich gezogen. In dieser Hinsicht, ja, gute Not, lügen. Gibt es nicht. Oder? Ganz klar, oder? Und jedes unnütze Wort, das wir aussprechen, werden wir dafür mit Rechenschaft ablegen. Das ist auch noch ein anderer Vers, wo unser Reden kurzerhand mal schon ziemlich kanalisiert, was gesund und was nicht gesund ist, oder? Und darum brauchen wir das her. Offensichtlich bringen wir es nicht her, oder? Das sehen wir ganz gut, oder? Wie aber ganz explizit, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wie dann nächstens heisst, der Nächste, und das geht ein Stückchen schon das, was ich vorhin gesagt habe, nicht dem anderen irgendwie Schaden zufügen mit dem, was du sagst. Oder? Du sollst nicht etwas, eine Unwahrheit verbreiten. Oder? Wenn jemand ein Fuhler ist, dann ist er ein Fuhler. Aber wenn jemand schaffiger ist, dann sage ich ein Fuhler oder ein Bequemer. Das ist ein falsches Zeugnis. Oder? Und es ist interessant, was mein Neid verfolgen hat, auch im Justizsystem heutigen Tages. Das ist nicht zu unterschätzen. Und ihr werdet merken, vieles, was hier drin ist, wo jetzt die praktischen Arten sind, die hinten raus, nur die erste, interessant ist nur die zweite Hälfte. Die erste Hälfte hat die Justizsinn nicht wirklich erfasst, oder? Ich könnte gerade vergessen, die, was Gott anbelangt, die Ehe von Vater und Mutter und der Sabbat, da finden wir natürlich keine Ordnung. Oder? Klar, wir haben etwas, dass wir einfach kein Arbeitsrecht haben am Sonntag, die meisten Geschäfte in der Schweiz nicht offen haben dann, oder? Das kommt schlussendlich von dort. Nicht vergessen, oder? Und garantiert aus dem raus, oder? Was die Türen anbelangt, ist klar. Was die Ehebrechen anbelangt, sind wir nicht klar. Ganz ehrlich, oder? Beim Stellen ist es wieder klar. Und wegen Meinheit und falschen Zeugnis reden, wenn es rauskommt, dann hat es auch Folgen, oder? Also das Justiz, das ist wichtig, dass das Justizsystem, das in den meisten Nationen aufrechterhalten ist, wenn es eins ist, das nicht wirklich korrumpiert ist, hat sehr viel von dem hier natürlich drin, oder? Und dann die letzten zwei: Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Das ist wieder eine ganz interessante Sache. Wo fängt das an? Wo fängt das an, dass ich mir etwas wünsche, was der Nächste hat? Ich denke, das fängt eigentlich relativ gleich an. Da müssen wir wirklich aufpassen. Oder? Ich will auch so ein schönes Haus wie der. Ich will auch so ein schönes Auto wie der. Das ist an der Grenze. Ich will sein Haus. Ist nicht mehr an der Grenze. Oder? Oder ich will sein Auto. Oder? Oder? Das ist wichtig. Das heisst, du sollst nicht das wollen, was der andere hat. Oder? Das Gleiche wollen haben, wie der andere auch hat, ist nicht hilfreich. Und das hilft überhaupt nicht. Und gleich denke ich, ist das ein Bereich, wo man sagt, okay, wir alle haben unsere Wünsche und hätten gerne dieses, eins, jenes. Es kommt darauf an, Begehren heisst nicht nur einfach mal einen Wunsch aussprechen, sondern Begehren heisst wirklich etwas verfolgen, um es zu bekommen. Das ist ein grosser Unterschied. He? Wenn ich versuche, jemand anderem seine Frau auszuspannen, dann ist das ganz klar das. Also das soll man absolut nicht. Wenn ich versuche, einem anderen, das ist bei uns nicht, einem anderen den Knecht abzuwerben, dann geht das auch da hinein, oder? Heute ist das nicht mehr so typisch, oder? Das Beispiel der Mitarbeiter ist auch etwas, wo ich muss sagen, wo natürlich bei mir im Geschäft schon etwas ist, was schon noch zum Teil einfach wirklich einen Haufen extra Arbeit mit sich bringt. Weil wir haben einen Haufen Leute, die weggegangen sind. Wir haben meistens Uni-Abgänger, die kannst du nicht wegnehmen, die brauchen eine Stelle, oder? Aber wir haben einen Haufen Leute, die zu anderen Firmen gehen. Und ab und zu plötzlich haben wir mit über, dass irgendeiner einen anderen angeworben hat. Und das ist manchmal schon noch so ein bisschen frustrierend im Ganzen, oder? Du tust jemanden aufbauen, du tust ihn ausbilden, oder? Und das ist genau das Gleiche, oder? Du baust dir etwas auf und der andere kommt das nachher nehmen. Von dem her. Das Letzte eben, alles, was dein Nächster hat, also, ist, denke ich, schon noch relativ einschränkend. He? Macht aber auch nichts. Ist schon richtig so, weil der andere hat sich das erarbeitet. Die andere Person hat das erschaffen. Und du kannst dieser Person das nicht einfach wegnehmen. Oder? Das sind so die Gebote, die der Herr laut dem Volk Israel verkündigt und sagt, das sind die Gebote, die ich primär will, dass ihr euch daran haltet. Und ich merke gerade, die letzten paar praktischen Beispiele, wenn wir wirklich den Herr als unseren Herr haben, dann sind wir extrem sensibilisiert in all diesen Bereichen. Wenn wir nur ihn als Gott haben, dann sind die nächsten paar Sachen, wo wir relativ schnell uns auf die Schliche kommen und relativ schnell von diesem Weg wieder abkommen auf das, was gut ist. Oder? Das ist mir wichtig. Wenn der Herr unser Gott ist, dann kommen wir nicht auf die irgendjemanden zu töten. Oder? Also. Oder einem anderen etwas zu klauen. Oder? Oder einen zu verleumden. Nichts Schönes. Nein, wenn der Herr unser Gott ist und er wirklich unser Gott ist und wir nicht auf unseren Ruf schauen oder auf unsere Stellung, weil wenn wir das machen, beispielsweise so, oder, wenn ich jemand anderes verleumde, dann hat es meistens damit zu tun, dass ich meine Stellung oder meinen Ruf irgendwie verteidigen will. Warum sollte ich denn einen anderen überhaupt verleumden? Warum sollte ich überhaupt etwas Negatives über jemand anderes sagen? Ich habe nur den Grund, wenn meine Reputation at stake ist, wenn es um meinen Ruf geht. Oder? Aber wenn es so ist, ist dein Ruf dein Gott und dann hast du ein Problem. Oder? Das ist mir wichtig. Von dem her, wie gesagt, wenn das erste Gebot da ist, wird vieles anders einfacher fallen. Und wenn wir dann die Geschichte anschauen, es kommt dann nachher, manchmal kommt dann eine Zeit, wo der Herr Ordnungen gibt und so weiter, wo sie dort hocken und eben Zeit haben, etwas anzuschauen und dann macht er einen Bundesbeschluss mit von dem her nachher. Und dann fangen sie für die Stiftshütte an sammeln und die Stiftshütte an bauen und so weiter und so fort. Und dann eben das erste Gebot, wo sie wirklich heranzurühren, ist das vom Herr. Sie machen sich ein Stierbild. Sie stellen einen anderen Gott herstellen. Das ist das erste Gebot, das sie als Volk übertreten. Darum sage ich, wenn das erste bleibt stehen, wird das unten dran einfacher. Sobald aber das erste geht, kommt alles andere damit. Oder? Wenn unser Gott nicht mehr der Herr ist in unserem Leben, und nicht Gott wirklich Gott ist, sondern irgendetwas anderes, dann brauchen wir Energie für das. Dann ist es gleich, ob es Sonntag ist, wenn es darauf ankommt, dass mein Auto oder mein Haus noch ein bisschen besser zu wegen ist, dann mache ich noch etwas an meinem Haus am Sonntag. Oder wenn es darum geht, dass mein Ruf gut bleibt und am Sonntag eine Gelegenheit ist, um einen Ort herzugehen, wo ich gesehen werde, und zu schauen, dass sie da den Platz bekommen, auch wenn es damit zu tun hat, dass ich vielleicht etwas schaffen muss, dann gehe ich ganz sicher. Dann ist der Sabbat dahin, aber es ist ja gleich, es geht um meinen Ruf. Um meine Stellung, um mich als Person. Oder? Und wie gesagt, in der Kürze ist alles andere sofort Tür und Tor geöffnet. Und darum ist der Herr so intensiv dran mit seinem Volk, dass sie nur ihn als Gott haben. Ich will jetzt zum Schluss einfach noch einmal sagen, warum. Damit wir leben, damit es uns wohler geht, damit wir lang leben, damit es der Herr hilft das Land rein. Darum hat er sie geboten. Und darum sagt er zuerst, ich bin dein Gott und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Amen.